Ne, wir wollen auch heute wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadamang Munirajasa Sonanto Sagamokadam Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Naja, zuerst noch eine Info, da war die Frage, ob man sich eintragen kann für weitere Gespräche. Ihr seid herzlich eingeladen, euch einzutragen. Ich hätte nur eine Bitte, dass ihr euch immer jeweils am Tag der Reihe nach eintragt, sodass nicht irgendwie große Lücken zwischendrin entstehen und ich dann sozusagen warten muss, bis dann der Nächste kommt, sondern versucht, da ohne Lücken das aufzufüllen. Ja. Ihr könnt euch auch noch, wenn ihr das Gefühl habt, hättet gern noch zwei Gespräche, ist das auch okay. Also schaut da für euch, wie es passend ist. Ja, der Metascan, bin selber immer wieder überrascht, wie wirksam diese Methode ist und ja, natürlich auch die Empfehlung, dass ihr diese Methode jetzt im Laufe des Kurses auch für euch auch mit einbaut in euer Programm. Für viele ist es sogar die geeignetere Methode. Also gerade wenn man sich schwer konzentrieren kann und der Geist ganz einfach noch sehr, sehr umtriebig ist und was machen will, dann kann das vielleicht eine Möglichkeit sein, da darf der Geist ja etwas machen zumindest. Und da muss er nicht ganz so ganz zur Ruhe kommen. Oder für diejenigen, die wo vielleicht großer Widerstand da war, da ist die Methode natürlich auch äußerst geeignet. Ja, es ist ein Zeichen, dass da was heilen möchte, dass da was hochkommen möchte, dass da was angeschaut werden möchte, zur Wahrnehmung kommen möchte, vielleicht was schon lange im Verborgenen wartet, endlich an die Luft kommen zu dürfen. Und durch diese Methode haben wir eine Möglichkeit, so vielleicht an verschiedene Dinge auch ranzukommen. Also für diejenigen ist es auch sehr geeignet. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass ihr ja, abwechselnd mit der Atembetrachtung und natürlich auch die Gehmeditation draußen, dann die liebende Güte-Meditation ist ja auch eine wichtige Methode, die wir schon gelernt haben und da vielleicht auch nochmal der Tipp oder die Bitte, ja, fangt bitte jede Meditation, also wenn ihr selber die Meditation für euch einleitet, fangt bitte jede Meditation mit liebender Güte an, sodass der Geist ein bisschen weicher wird, dass er ein bisschen flexibler wird und ein bisschen mehr bereit wird, ja, sich dann auch hinzugeben und mal auch loszulassen. Das kann manchmal sehr hilfreich sein, da mehr Zeit auch mit Metta erst einmal zu verwenden. Und Metta, das muss jetzt nicht gleich für die ganze Welt sein, sondern Metta hauptsächlich erst einmal für euch selber. Das ist das Allerwichtigste. Bei uns selber fängt alles an und das ist jetzt keine ich-bezogene Art, wenn wir Metta uns schenken, sondern das ist etwas, Metta ist etwas Weitwerdendes, etwas Heilendes, etwas Öffnendes. Und insofern ist es genau das Gegenteil von einer ich-bezogenen Haltung. Ja, und dann entweder die Atembetrachtung machen oder eben durch den Körper durchgehen in einem Tempo, das für euch geeignet ist. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um da durchzugehen. Das ist eigentlich ein ganz guter Richtwert. Aber schaut, wie es für euch auch passt. Wenn man unter einer halben Stunde ist, dann ist es meistens ein bisschen oberflächlich, dann ist es nicht ganz so detailliert, nicht ganz so genau. Wenn es länger dauert, dann kann es sein, dass man auch ein bisschen zum Anhaften neigt, dass man an einzelnen Stellen vielleicht länger verweilt, als unbedingt notwendig ist. Also da, gerade wenn es vielleicht auch ein Bereich ist, wo es sich sehr angenehm anfühlt und dann möchte man da eben auch ein bisschen länger verweilen. Und da, oder manchmal auch, wenn es unangenehm ist, haben wir ja auch die Tendenz, da auch festzuhalten. Und da bitte alles so gleichwertig behandeln und eine gewisse Zeit auch da bleiben und dann weitergehen. Das ist auch eine gute Übung im Loslassen, dieser Metascan oder durch den Körper durchgehen und eben dem entgegenwirken, dass wir ja, dieser Tendenz entgegenwirken, dass wir da sowohl bei angenehmen als auch unangenehmen die Tendenz haben, anzuhaften. Ja, der Hauptaspekt bei der Methode ist, dass wir wieder das Spüren lernen. Und das ist, denke ich, sehr, sehr aufschlussreich, wenn wir die Methode machen. Kann ich mich spüren oder ist da eher sowas wie ein neutraler Raum da, wo ich nicht wirklich was wahrnehme, wo ich nicht wirklich was spüre? Und es kann am Anfang durchaus sein, dass wir am Anfang, gerade wenn man die Methode neu kennenlernt, dass wir da merken, Mensch, ich habe ganze Körperbereiche, die ich kaum wahrnehme oder wo ich kaum was spüre. Ja? Und das ist gar nicht so selten. Also da müsst ihr nicht beunruhigt sein. Das ist, ich möchte fast sagen, in der heutigen Zeit eher schon normal. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir nicht gerade dabei unterstützt werden oder geschult werden, in das Spüren reinzukommen diese Qualität zu fördern und zu entfalten, sondern wir leben in einer Zeit, wo es auch nicht so einfach ist, spürsam zu sein, weil eben unglaublich viel auf uns einströmt und wir das ja alles irgendwie auch verarbeiten müssen. Und viele von uns wählen den Weg, dicht zu machen, sodass wir mit dem Ganzen noch irgendwie zurechtkommen. Und das ist leider ein hoher Preis, den wir da bezahlen. Das bedeutet nämlich, dicht machen bedeutet, dass wir sowohl die Umwelt nicht mehr so gut spüren, als auch uns selber natürlich auch nicht mehr so gut spüren und keinen Zugang mehr zu unserem inneren Sein auch haben. Und ja, das fühlt sich dann natürlich, das Resultat ist natürlich, dass sich das nicht wirklich erfüllend anfühlt. Das fühlt sich mangelhaft an. Das kann doch nicht alles sein. Das ist so schal, das ist so oberflächlich, das ist so dumpf vielleicht auch. Ja. Und da müssen wir eben für uns selber einen Weg finden. Wie können wir einen Weg beschreiten, der darin besteht, wieder spürsamer zu werden und gleichzeitig eben auch mit der Welt eben zurechtzukommen. Ja, das ist ja die große Herausforderung. Und da vielleicht auch nochmal zu überprüfen oder nochmal zu schauen, in was für einer Welt will ich leben, was für eine Welt möchte ich mir gestalten. Ist es notwendig, dass ich all die Medien auf mich einprassen lasse, dass ich mir all die Nachrichten ständig reinziehe, dass ich dies oder jenes mache? Also da eben vielleicht auch schauen, dass mir gar nicht ständig informiert sein müssen. Wir kriegen trotzdem alles relativ gut mit. Und da eben zu schauen, dass wir die, nicht nur die körperliche Nahrung, dass wir uns da was Gutes zuführen, sondern eben auch die geistige Nahrung, eben da auch aufpassen, was führen wir uns da die ganze Zeit zu. Ja? Und da eher schauen, dass es gibt ja auch ganz viele Sachen im Internet inzwischen, das durchaus eine positive, heilende Nahrung ist und uns dabei unterstützt, mehr auch in unsere Spürsamkeit auch zu kommen. Also da eben auch ein bisschen wählerisch zu sein. Oder auch, wie wir unsere, vielleicht unsere Freizeit auch gestalten. Wo gehe ich hin? Oder mit wem bin ich zusammen? Ja. Es kann schon sein, dass wir den spirituellen Weg beschreiten, dass sich dann so ein bisschen unser Freundeskreis auch verändert und ja, Menschen, mit denen wir vorher vielleicht so abgehängt sind, wie es so ausgedrückt wird, dass das dann vielleicht nicht mehr so passend ist, dieses Abhängen. Vielleicht schon auch noch, ich weiß nicht, muss jeder für sich selber rausfinden. Aber dass sich da vielleicht auch so ein bisschen was verändert in unserem Freundeskreis und auch zu schauen, was für eine Art von Kommunikation, was für eine Art von Gesprächen findet denn da statt. Und wenn die Gespräche immer wieder nur um so negative Dinge sich drehen oder wo man irgend über jemanden spricht oder herzieht oder wenn es immer wieder in solche Bahnen reingeht, dann haben wir manchmal auch das Gefühl, ich mag da gar nicht mehr so gern hingehen. Und dann ist so irgendwie so eine innere Verpflichtung da, ja, aber ich muss da doch hingehen, weil ich wurde ja selber eingeladen, muss ich die wieder einladen und so, dann ist man in so Dingen drin, wo man eben auch nochmal neu schauen kann. Ja. Gleichzeitig liegt es natürlich auch ein bisschen an uns, in was für Richtung die Gespräche auch gehen. Wir können ja auch Themen ansprechen oder anschneiden, die durchaus auch neu sind und vielleicht auch für die anderen ganz interessant sind und wo vielleicht keiner den Mut hat, einmal ein bisschen andere Thematik auch auf den Tisch zu bringen. Also zum Beispiel, wie gesagt, also es ist sehr erstaunlich, dass in Deutschland über 50% also an Wiedergeburt glauben. Das ist ja zum Beispiel auch dann auch ein sehr interessantes Thema, das man dann auch mal ein bisschen beleuchten könnte oder anschauen könnte. Oder eben auch mit diesem Abschotten, so sich so dieses Abdichten oder Dichtwerden, da auch wie mit anderen auch drüber sprechen. Wie geht es euch da damit? Wie geht ihr damit um, mit all dem, was momentan an Krisen in der Welt so vorhanden ist? Was habt ihr da für eine Strategie oder was habt ihr da für einen Umgang, um damit irgendwie auch zurechtzukommen? Das sind ja hochinteressante Themen auch. Ja, dieses Spürsamwerden, das ist das, der eine Teil ist eben dieses Spürsamwerden in Bezug auf unsere Umwelt. Und das andere ist eben, wenn wir spürsamer werden oder mehr und mehr zu uns wiederkommen, dass eben da nicht nur Lichtes und Leichtes und Schönes in uns auftaucht, sondern eben auch Verdichtungen auftauchen, traumatische Ablagerungen auftauchen. Auch ein Thema, das immer bekannter wird, also dieses Thema Trauma, unter dem wir alle leiden, wo wir alle auch unsere Geschichte haben, wo wir, denke ich, auch ein kollektives Trauma auch haben. Gerade auch in Deutschland ist ja sehr, sehr offensichtlich, dass da einiges noch zu lösen ist und zu heilen ist. Aber auch natürlich individuell, was wir vielleicht an Entwicklungstrauma oder an Schocktrauma, wie es auch genannt wird, was wir da in uns haben. Und das ist natürlich auch etwas, wo man dann auch sehr, sehr behutsam vorgehen muss und sehr liebevoll und umsichtig auch vorgehen muss und nicht gleich jetzt sagen muss, jetzt stelle ich mich all den traumatischen Ablagerungen, die da in mein Leben gekommen sind, das kann dann vielleicht ein bisschen zu viel sein, weil da bei den meisten von uns einiges da ist. Gibt es inzwischen auch Untersuchungen und einiges an Literatur zu dem Thema, Wobei da auch schon in den 70er, 80er Jahren drüber Literatur entstanden ist von einer Joan Littlauf, eine Frau, die in Venezuela im Dschungel, in den Dschungel gereist ist und dann mit der Urbevölkerung von Venezuela, mit den Indigenen in Kontakt gekommen ist und dann festgestellt hat, dass da große Zufriedenheit, ein großes Wohlwollen, eine große Stimmigkeit auch bei diesem Volk geherrscht hat. Und sie hat es dann so beobachtet und kennengelernt und hat dann festgestellt, dass die Mütter ihre Kinder die ersten Jahre ständig mit sich rumtragen und an ihrem Körper haben und dass da ständig praktisch der Kontakt von der Mutter zu dem Kind da ist und nicht extra irgendwie ständig sich um die Kinder kümmern, sondern sie sind ganz einfach dabei. Und durch dieses Dabeisein und alles mitbekommen, lernen die Kinder. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine andere Art, wie es viele Jahre oder Jahrzehnte als Erziehungsmodell bei uns ja üblich war, wo man eher die Kinder dann der Mutter relativ schnell weggenommen hat und wenn die Kinder im Kreissaal zur Welt gekommen sind, ja auch schon ein erstes vielleicht Schockerlebnis hatten, da als auf einmal in dieses Licht vom Kreissaal, in diese künstliche Energie zu kommen, dann wird man relativ schnell der Mutter weggenommen und ja, und waren eben auch Versuche, das Kind dahingehend zu erziehen, dass es einmal ein starkes Kind wird, dass es starke Lungen kriegt, wenn es nur viel genug schreien darf und so weiter. Und da sind, denke ich, einige Sachen sehr, sehr schief gelaufen. Und inzwischen hat sich da auch ganz, ganz viel verändert. Und manchmal hat man das Gefühl, momentan ist fast eher so, dass das ein bisschen zu viel vielleicht sich um die Kinder dreht, wo alles nur noch mit den Kindern und geht es denen gut und haben die alles und wo die auch so ein bisschen eingehüllt werden in so weiche Polster, sodass sie gar nicht mehr viel eigene Erfahrungen so machen können und dürfen. Und da einen guten Mittelweg zu finden, denke ich, ist was Wichtiges, die eben dabei zu haben und den Körperkontakt eben auch den Kindern zu ermöglichen und durch dieses Dabeisein lernen die schon, was zu lernen ist. Also das ist so etwas, wo wir, denke ich, alle ein gewisses Defizit haben und vielleicht auch ein gewisses Entwicklungstrauma haben. Auch unsere Schulzeit, also unser Schulsystem, unser Bildungssystem ist ja nicht gerade darauf ausgerichtet, uns in unserem Potenzial zu fördern und uns in unsere Individualität zu fördern, sondern oder in unserer Kreativität zu fördern, sondern es ist ja eher darauf ausgerichtet, uns zu guten Mitgliedern der Gesellschaft zu formen, zurechtzustutzen. Und dann auch dieses Leistungssystem, das wir haben, wo man eben ständig, ich denke, dass heute auch noch nicht viel anders ist wie zu meiner Schulzeit, wo man mehr oder weniger viele Dinge lernen musste, die einen nicht unbedingt interessiert haben. Und dann musste man aber trotzdem gut vorbereitet sein. Und weil ja mehr oder weniger fast jeden Tag die Gefahr bestanden hat, dass man ausgefragt werden könnte, dass eine Extemporale, hat es bei uns geheißen, stattfindet oder dass man Schularbeit schreiben muss, die angekündigt war, aber wo man natürlich nie ausreichend vorbereitet war und dann, wo man dann gehofft hat, hoffentlich kommt das Thema dran, wo ich einigermaßen Bescheid weiß. Und so, wo ganz, ganz viel Angst auch drin ist und das mehr oder weniger täglich auch stattfindet und da ist natürlich auch so ein Entwicklungstrauma, das uns viele von uns, also da kann man mit vielen drüber sprechen, über die Schulzeit, das viele von uns auch irgendwo auch noch immer belastet. Ja, und all das ist natürlich auch zu heilen. Es muss ja nicht für den Rest unseres Lebens da im Verborgenen, im Unterdrückten, in dem verdrängten Bereich bleiben und uns dadurch irgendwie auch bestimmen, sondern Heilung bedeutet ja, die Dinge ans Licht zu bringen, an die Oberfläche zu bringen, die Dinge auch anzuschauen. Und das hat natürlich auch mit wieder Spürsamkeit zu tun und mit wieder sich berühren lassen und wieder eben auch ja, sich körperlich auch wieder mehr wahrzunehmen und zu lernen, eben sich selber auch erst einmal zu spüren. Und das ist dann eben auch die Voraussetzung, dass wir dann auch die Spürsamkeit in Bezug auf unsere Umwelt, in Bezug auf unsere, auf die Natur, in Bezug auf die Schöpfung eben auch wieder entfalten können. Und das ist vielleicht etwas, was wir uns ja schon sehr bald auf dem spirituellen Weg bewusst machen müssen. Der spirituelle Weg hat natürlich mit Spüren auch zu tun und mit sich öffnen zu tun und ja, und irgendwie auch verletzlicher zu werden und ja, berührbarer zu werden. Das ist natürlich alles ein Teil vom spirituellen Weg. Und da müssen wir eben für uns auch schauen, wie kann ich das gut managen, dass ich da in einer Situation auch bin, wo ich eben auch diesen Weg auch beschreiten kann. Natürlich hier, wenn wir in so einem Kontext sind wie hier im Buddha-Haus, da haben wir einen heilen Schutzraum, da können wir aufmachen und das ist auch toll, dass wir da auch einmal ein bisschen mehr riskieren können, ein bisschen mehr aufmachen dürfen, weil wir ja wissen, da kann uns nichts passieren und wenn irgendwas hochkommt, mit dem wir selber nicht gut zurechtkommen, nachher habt ihr immer die Möglichkeit auch für ein persönliches Gespräch, wo ihr euch eintragen könnt und wo ihr immer die Möglichkeit habt, mit mir darüber zu sprechen. Und gleichzeitig sind wir auch in einer Gruppe, wo auch ein sehr stabiles ja, Gruppenenergiefeld da ist, wo man auch weiß, ja, ich bin da gut aufgehoben, da darf ich einmal aufmachen, ohne dass ich Angst haben muss, da kommt jetzt gleich der Nächste um die Ecke und verletzt mich da wieder oder passiert irgendwas, mit dem ich dann nicht zurechtkomme. Also das ist eben auch ein wichtiger Teil von so einem Meditationskurs, dass wir da so einen heilen Raum auch haben. Klar gibt es immer wieder auch in so einem Meditationskurs den einen oder anderen Menschen, der vielleicht sich nicht ganz genauso verhält, wie wir uns das vorstellen, wie man sich verhält in einem Meditationskurs. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Gruppe ist ziemlich gut. Also da ist schon, glaube ich, ziemlich schwer, jemanden zu finden, der uns so richtig gegen die Hutschnur geht. Ja. Ja, wenn wir aus unserem Mangel rauskommen wollen und wieder mehr in dieses Berührtsein, in diese Spürsamkeit reinkommen wollen, müssen wir ganz einfach diesen Weg auch beschreiten. Und das ist natürlich etwas, was total schön ist. Dann auf der anderen Seite, wenn man dann auch merkt, Mensch, da kann ja auch ganz, ganz viel heilen in mir und kann ganz, ganz viel frei werden und da kann ganz viel an vielleicht an Verdichtung, an Abschottung, an Mauern, an Wänden, die ich so in mir so vielleicht schon immer wieder mal wahrgenommen habe, das kann sich ja alles auflösen und ich kann mehr und mehr den Zugang zu meinem inneren Sein auch finden. Da, wo ja alles auf uns wartet, nachdem wir uns ja alle so sehr sehnen, wo diese Glückseligkeit, dieser Frieden, diese Erfülltheit, dieses, ja, all das ist in uns ja vorhanden und leider eben durch unsere Verdichtungen und durch unsere Ablagerungen, durch unsere traumatischen Ablagerungen ist es eben erst einmal so ein bisschen verdeckt oder zugedeckt, so wie ein Schloss, vielleicht so ein Röschenschloss auch, wo auch ja, der Prinz oder die Prinzessin da ist und auf uns wartet und wo ja, ein wunderbares Hofgeschehen eigentlich da ist und dann mit der Zeit ja, wächst es mehr und mehr zu, das Dornengestrüpp außenrum wird dichter und dichter und irgendwann ist das Schloss gar nicht mehr zu sehen und geschweige denn die Tür, die vielleicht noch aufzuschließen ist zu unseren inneren Gemächern. Irgendwann vergisst man das ganz einfach alles. Ich habe auch vor kurzem ein schönes Buch gelesen, wo es darum ging, um den inneren Spielplatz wieder neu zu entdecken. Den Spielplatz, den wir vielleicht als Kinder hatten, wo wir noch so, so unschuldig waren und so unbedarft waren und noch nicht so verbildet waren und noch nicht so eingeengt waren, wo noch so die Kreativität und dieses Ursprüngliche mehr fließen konnte und wo wir uns, das kennt ja jeder, wo wir uns oft verloren haben in irgendwelchen Spielen und wo dann die Zeit vergangen ist und wir haben es gar nicht mitbekommen und dann am Abend, wo wir gerade mitten in den schönsten Situationen waren, mussten wir dann reingehen und wir konnten es nicht begreifen, wie die Eltern das jetzt nicht verstehen, dass es jetzt um alles geht, um das Wichtigste und das Tiefste und das Erfüllendste und jetzt muss man reingehen. Nein, ich möchte noch ein bisschen draußen bleiben. Ich möchte es noch mehr auskosten und erleben. Ich möchte noch nicht rein. Und dann wird es abgebrochen. Und, ja. Ja, so diesen Schlüssel zu unserem Spielplatz wieder zu finden. Also das ist was, was mich auch sehr berührt, wenn ich mir das so vorstelle, wieder so mehr dieses Kindliche zu entdecken. Werdet wie die Kinder. Das ist schon ein sehr, sehr weiser Satz. Werdet wie die Kinder, werdet wieder, geht wieder in eure Ursprünglichkeit, in eure Natürlichkeit, wo ihr noch nicht all die Masken und all die Schutzschilder aufgebaut habt, mit denen ihr dann später durch die Welt geht, sondern seid dann nochmal ja, ganz offen und berührbar und spielerisch, kindlich. Ja. Und da geht auch mein Herz auf, wenn ich mir da auch an meine Kindheit erinnere. Und ich hatte da großes Glück, da in einer Situation auch aufzuwachsen. Wir hatten einen kleinen Bauernhof dabei. Die Großeltern waren bei uns. Ich konnte mal aussuchen, wo gibt es was zu essen. Also wenn es bei den Eltern eher so Gemüse gab, da bin ich dann doch lieber zur Oma, wo es immer Mehlspeisen gegeben hat und dann ja, habe ich dann halt bei der Oma gegessen. Und das, ja, das, allein diese Möglichkeit da im ganzen Haus mich aufzuhalten und dann ja, mit im Stall zu sein, in der Scheune zu sein, wo man im Heu spielen konnte und dann mit auf die Felder zu dürfen, wo man jedes Feld, also es war ja noch vor der Flurbereinigung, wo ich Kind war, wo nach jedes Feld ganz eine eigene Qualität und eine Ausstrahlung hatte und wo man jedes Feld genau gekannt hat, vom Spüren her auch, und wo man gewusst hat, jetzt geht's, heute geht es nach Klotzau oder heute geht es nach Burgholznhaus. Und dann wusste man schon, wenn man die Information bekommen hat, diese Situation erwartet mich da, da ist das und das wieder zu entdecken. Klotzau, es war so ein bisschen so eine Feuchtwiese, wo auch in der Mitte ein Tümpel war, wo natürlich ganz viele Frösche und all das waren und wo man ja die Heuhüpfe und all das also mit dem spielen konnte und eine Welt vorhanden war, Libellen und all das, eine Welt vorhanden war, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Es ist ja alles bereinigt worden in der Flurbereinigung, alles wurde drainagiert und diese schönen ursprüngliche Orte, das sind ja kaum noch zu finden. Gibt es schon noch, aber man muss schon ein bisschen danach suchen. Ja, diese Spürsamkeit, ich möchte jetzt da auch vielleicht übergehen nochmal zu unserer Sinneswelt, von der wir gestern auch schon gesprochen haben, wie wir auch nochmal in diese Sinneswelt auf eine Art und Weise eintauchen können, sodass sie uns auch tatsächlich berührt und beglückt. Und so, dass da nicht darum geht, um einen nächsten Kick, sondern wo man auch so in eine Forschungshaltung geht. Und da haben wir ja gestern Abend dieses Video von La Palma gesehen, wo ein paar so Orte auch aufgetaucht sind und vor allem auch die Petroglyphen auch zu sehen waren. Das waren diese Steine mit den Steingravuren, wo wir eben im Laufe unseres Aufenthalts immer tiefer eingetaucht sind und uns immer mehr damit beschäftigt haben, mit der Geschichte der Ureinwohner und dann natürlich immer mehr auch auf der Suche waren, wo gibt es denn da diese Orte, wo sind Petroglyphen zu finden, wo gibt es denn Petroglyphen? Und dann haben wir uns da eben auf die Suche gemacht und haben da schon auch einiges entdeckt und tolle Plätze auch entdeckt. Allen voran vielleicht La Sasa, wo offensichtlich das ganz am Anfang von dem Video war, wo wir dann ja, wo diese also spektakulären Steinformationen waren und diese spektakulären Felsen. Und das offensichtlich auch einmal ein Kraftort war, ein Kultort war, wo Rituale ausgeführt worden sind, wo sich die Menschen getroffen haben, um gewisse Rituale zu machen. Und wir haben eben versucht, diese Orte auch aufzusuchen und da Zeit zu verbringen. Und das war auch interessant. Euch kann ich es ja sagen, Lhasa, da war eigentlich nicht zugänglich. Es ist gerade abgesperrt gewesen, weil irgendwelche Umbaumaßnahmen oder Maßnahmen stattfinden, um das ganze Gelände noch sicherer zu machen. Und wir haben dann eben geschaut, einen Augenblick abgewartet, wo eben niemand da war. Und dann sind wir über den Zaun gestiegen und dann in dieses Gelände reingegangen. Und das war natürlich ganz was Besonderes, allein dann da zu sein, ohne all die Touristen, die ja normalerweise dann an so einem Platz auch bevölkern und erleben wollen, auf ihre Art. Und da auf unsere Art eben dann diesen Platz zu erleben. Und das war schon ein Highlight auch auf unserer Reise. Und ich war da vor ein paar Jahren auch schon mal gewesen und da war dieser Ort auch noch viel feuchter und fruchtbarer. Inzwischen ist auch auf La Palma die Klimakrise deutlich zu spüren. Wir waren jetzt seit 11 Wochen im Winter, wo die Hauptregenzeit ist, und es hat einmal nur geregnet in diesen 11 Wochen. Also wo dann ganz einfach auch eine entsprechende Trockenheit auch zu sehen ist. Und auch an dem Platz Lhasa, da war das auch ein Teil von unserem Erleben da dort. Auf der einen Seite hat man die Möglichkeit, auch ganz intensiv die Petroglyphen zu erleben. Auf der anderen Seite haben wir auch diese Trockenheit auch erlebt. Und gerade weil ich das schon mal anders erlebt hatte, ist da auch schon das Herz auch traurig geworden. Und wo auch, wir waren dann noch mit der Freundin zusammen, zu dritt waren wir dort, und wo wir uns dann auch ausgetauscht haben am Ende von unserem Aufenthalt, wie es uns da geht. Und da war schon auch eine große Traurigkeit da, dass dieses Wasserelement nicht mehr so vorhanden ist. Ja, und wir haben dann ein kleines Ritual gemacht, wo wir eben versucht haben, dieses Wasserelement eben auch wertzuschätzen und mit dem Wasser, das wir dabei hatten, eben die Quelle, die den Hauptplatz da, diesen Hauptritualbereich ausmacht, die Quelle eben wieder neu mit Wasser zu versorgen, wieder neu zu informieren, zu impfen. Und wir hatten so das Gefühl, das war jetzt dann sehr, was sehr Schönes, dass wir da zusammen machen durften. Und gleichzeitig ist natürlich im wahrsten Sinne nur Tropfen auf dem trockenen Stein. Und das ist schon etwas auch, wo man gerade auf so einer Insel vielleicht noch intensiver erleben kann, was an Veränderung momentan eben auf diesem Planeten eben auch stattfindet. Und auf der Insel, wenn es dann da den ganzen Winter nur einmal regnet, das ist natürlich, das macht dann schon auch was mit einem. Da kann man ja fast nicht wegschauen, sondern es kriegt man auch mit. Dann war teilweise auch über lange Zeiträume war der Kalima. Das ist so ein Wüstenwind, der von Marokko den Wüstensand bis auf die Kanarischen Inseln bläst. Momentan hat man hier auch so das Gefühl, dass auch so ein eigenartiger Wind auch da ist, wo auch so ein bisschen so ein Sand auch mit sich bringt und der, wo es auch scheinbar von der Wüste kommt und ja, irgendwie so ein bisschen eine eigenartige Atmosphäre auch so momentan auch schafft. Ja, und wo man auch nicht weiß, das kenne ich aus meiner Kindheit, kenne ich das Phänomen ehrlich gesagt nicht. Und auf einmal taucht so ein neues Phänomen auf und was bedeutet denn das jetzt? Sind das schon Auswirkungen tatsächlich von diesem Klimawandel, der ja, wo wir ja schon ziemlich mittendrin sind. Ja, und wie gesagt, auf der Insel konnte man da eben auch einiges bezeugen, einiges spüren, einiges erleben. Ja, auch in ein tiefes Mitgefühl auch gehen. Das ist ja auch was, wo uns mit dem Platz, mit dem Ort auch verbunden hat. Und dann gleichzeitig auch zu erforschen und hineinzuspüren in diese Petroglyphen, die ja so ein ganz großes Geheimnis auch darstellen. Was bedeuten denn diese Petroglyphen? Das ist ja so auch total ein spannendes Forschungsprojekt. Und um da ein bisschen einen Zugang zu kriegen, einen tieferen Zugang zu sowas zu bekommen, ist natürlich auch wieder total wichtig, dass man spürsam ist. Man kann jetzt nicht, klar kann man kopfmäßig auch rangehen und wird ja auch versucht, da kopfmäßig das irgendwie zu untersuchen, aber da ist die Wissenschaft doch sehr, sehr schnell an ihren Grenzen, weil das ganz einfach Gravuren sind, wo man nicht genau weiß, was bedeutet denn das. Was haben die damit ausdrücken wollen? Was haben die damit bezwecken wollen? Was für ein Bewusstsein war da vielleicht auch vorhanden? Und da mal all das Wissen wegzulassen, wo man ja eh nicht viel weiß, das wegzulassen und sich ganz zu öffnen für das, was da zu spüren ist. Und vielleicht sogar an manchen Plätzen hat man eben die Möglichkeit, tatsächlich dann auch wirklich an die Petroglyphen ranzukommen und die zu berühren und sich dann auch mit so einem Stein auch so zu umarmen, wo Petroglyphen eingraviert waren. Und dann eben einmal zu schauen, was spüre ich da, was kommt in mir hoch, was erfühle ich da, was sehe ich da, was macht es, wie kann ich über meine Sinne in ein tiefes Verbundenheitsgefühl hineinkommen. Und manchmal ist es so, dass ganz einfach nur ein Gefühl dann hochkommt und manchmal kommen aber auch so gewisse Ideen hoch oder Gedanken hoch. Ohne dass man danach sucht, jetzt, was bedeutet denn das genau? Und da war dann schon ein Aspekt war für uns beide oder für uns drei schon sehr, sehr deutlich, dass eine sehr, sehr große Wertschätzung bei den Ureinwohnern für das Wasserelement da war. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, gestern bei dem Video, wo dieses Blubbern so war und wo dann so diese Schatten so aufgetaucht sind und dann hat die Tanja das ja so dann überschneiden lassen mit den Gravuren der Petroglyphen und das ist ja so deutlich, dass diese Bewegung des Wassers und was die für eine Energie auch ausstrahlen, diese Wellen oder diese Bewegungen, dass das natürlich was mit den Petroglyphen auch zu tun hat. Dass da wahrscheinlich eine sehr, sehr große Wertschätzung da war für das Element Wasser, das auf so einer Insel immer schon ein Thema war. Das ist eine Insel, da, wo es nicht so viel regnet und wo das Thema Wasser wahrscheinlich immer schon auch von einer großen Bedeutung war und letztendlich aber nicht nur auf der Insel, sondern letztendlich ist Wasser ist das Lebenselixier schlechthin. Und wenn wir da schauen, wie unser Umgang mit Wasser ist, dann können wir uns nur wieder rückbesinnen oder wieder inspirieren lassen oder wieder inspirieren lassen von diesen Indigenen, von dieser Urbevölkerung, die im Einklang mit den Elementen gelebt haben. Ja. Also das war ein sehr, sehr deutlicher Aspekt für uns. Natürlich andere, offensichtlich, dass da Versammlungsplätze waren, Kraftplätze waren, wo es eben die Petroglyphen sind. Also das war immer sehr, sehr deutlich, entweder ein Kraftplatz, der sehr umgeben war, wo ein beschützter Raum da war, oder ein Kraftplatz, wo eben eine große Weite auch vorhanden war, wo man einen unglaublichen Blick über das Meer auch hatte. Oder eben auch ein Kraftplatz, wo eine offensichtliche Verbindung zu den Sternen auch da war. Also das kann man auch spüren, relativ einfach spüren, wenn man nur die Richtung, wohin die Petroglyphen diese Steine zeigen, wenn man nur die Richtung anschaut, dann ist das sehr, sehr offensichtlich, dass das eben mit den Sternen auch verbunden ist. Und da war wahrscheinlich einmal ein Wissen da, das für uns bei Weitem nicht mehr zugänglich ist. Obwohl auch interessanterweise La Palma immer noch auch eine Insel ist, wo viel Energie auf die Sterne ausgerichtet ist. Das ist die Insel, wo die meisten Sternwarten in Europa sind, wo von der ganzen Welt, wo Wissenschaftler verschiedenste Konstrukte machen, wo eben so große Teleskope oder so Schirme oder so Schüsseln da sind, die sich eben auf das Universum ausrichten. Also das sind viele, viele von diesen Sternwarten oder wie immer man dazu sagen will. Also diese Energie scheint sich da so ein bisschen fortgesetzt zu haben, heute vielleicht auf eine moderne wissenschaftliche Art, aber letztendlich vielleicht schon zu den Zeiten von den Ureinwohnern, die auch sich mit den Sternen verbunden haben, und aber noch auf eine andere Art und Weise, wo man davon ausgehen kann, dass da hohe Fähigkeit, telepathische Fähigkeit da war und wo eine Spürsamkeit da war oder eine Berührbarkeit da war oder eine Offenheit da war, eine Natürlichkeit da war, die uns heute nicht mehr zugänglich ist. Und alles kann man da auch spüren, und das ist natürlich auch wieder was einen wieder so traurig macht, wie entkoppelt wir sind, wie entfremdet wir sind, wie zivilisiert wir sind, wie fortgeschritten wir sind. Gell? Und was das eben auch bedeutet, dass wir eben den Zugang zu dieser Ursprünglichkeit ja verloren haben, zu dieser Natürlichkeit verloren haben. Und man geht davon aus, dass das noch nicht so weit zurück ist, dass gerade auf La Palma die Ureinwohner, die da gelebt haben, noch sehr in Verbundenheit mit der Natur gelebt haben, mit den Elementen gelebt haben, eben Rituale veranstaltet haben, sich getroffen haben, um diese Zeremonien zu machen. Das ist ziemlich offensichtlich. Ja, und dann ist es ja erst 500, 600 Jahre her, wo dann die spanischen Eroberer gekommen sind und eben diese minderwertige, nicht entwickelte heidnische Kultur eben bekehrt haben. Ja, Vergebungspraxis, kann man da nur sagen, ist da sehr, sehr angesagt. Nicht nur für die Spanier, sondern ja, für die ganze westliche Welt, kann man ja sagen, die ja alle diese Kolonialtendenzen hatten und Kolonialherrschaften errichtet haben und da viel, viel Unheil über die Welt gebracht haben. Gerade auch in Nord- und Südamerika, aber auch Afrika auch, wo Menschen heute vollkommen entwurzelt sind und auch dann abhängig sind vom Westen, von der Landwirtschaft, von der westlichen und vieles, vieles mehr. Aber das ist ein Thema, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Mehr auf das Thema Mitgefühl. Sich auch dafür zu öffnen, vielleicht sich auch für die Menschen, für die Menschheit zu öffnen, zu der wir gehören, und auch da Mitgefühl dafür zu haben, wohin wir uns entwickelt haben. Und gleichzeitig natürlich auch nicht nur jetzt Mitgefühl zu haben, was schönes Gefühl ist, sondern auch so einen Weckruf, so einen Aufruf auch zu verspüren. Mensch, wir müssen umkehren, wir müssen da wieder versuchen, uns wieder mit diesem alten Wissen wieder zu verbinden, wo scheinbar schon auch mal eine große Friedenskultur war, ein Leben geherrscht hat, wo die Menschen auch im Einklang mit der Natur gelebt haben, wo ein ganz natürliches, ursprüngliches Leben da war. Und wo scheinbar auch in Europa, also nicht nur in Südamerika, in den Anden oder in Nordamerika in gewissen Bereichen, sondern auch hier in Europa schon einmal eine Friedenskultur geherrscht hat, die gerade dabei ist, dass die neu entdeckt wird. Und da gibt es eine Archäologin, die Maria Gimbutas, die in den 80er Jahren in der Donauregion, da Rumänien und Albanien und in dem Bereich Ausgrabungen gemacht hat und geforscht hat und da festgestellt hat, dass da schon mal scheinbar eine große Friedenskultur vorhanden war, ein Matriarchat im ja, ich möchte jetzt nicht sagen im Gegensatz zum Patriarchat, ein Matriarchat, das darin bestanden hat, dass eben eine totale Gleichberechtigung da war, von Mann und Frau natürlich sowieso, eine tiefe Verbundenheit mit der Natur auch da war und das anhand von den Ausgrabungen, das auch bestätigt wurde, wo teilweise auch so Figurinen gefunden wurde, wo man davon ausgehen kann, dass da auch die weibliche göttliche Kraft auch einen großen Stellenwert hatte, dass die mütterliche Kraft von Mutter Erde auch eine große Wertschätzung erfahren hatte und dass ja schon mal sozusagen auch in Europa sowas wie ein Paradies auf Erden bestanden hat, eine große Friedenskultur auch vorhanden war. Inzwischen gibt es da auch einige mediale Forscher. Man kann nicht alles mit den normalen wissenschaftlichen Instrumenten erforschen, sondern man muss da auch versuchen, sich medial auch zu schulen und zu öffnen, spürsam zu werden natürlich. Und da gibt es inzwischen schon total interessante Forschungsergebnisse, dass zum Beispiel auch entlang der Westküste von Europa, angefangen von England, Schottland, Irland, hin zu Frankreich, Britannien, das zieht sich dann so runter bis nach Südportugal und dann eben nicht nur da, sondern eben auch auf den Kanarischen Inseln eine Kultur eben vorhanden war, die im Frieden mit der Schöpfung gelebt hat, die im Einklang gelebt hat und wo teilweise dieses Friedenswissen Steinen übergeben wurde, dieses Friedenswissen in Steinkreise auch übergeben wurden, weil eben die Menschen der damaligen Zeit wussten, dass eine Zeit kommen wird, wo dieses Wissen nicht mehr zugänglich ist. Und dann war eben eine Möglichkeit, dieses Friedenswissen eben Steinen zu übergeben und das auch nochmal so zu sehen, dass dann auch die Petroglyphen natürlich auch nochmal eine andere Aufgabe haben, wo sie vielleicht auch ein altes Friedenswissen auch enthalten, wo wir, wenn wir uns dafür öffnen, wieder einen Zugang dazu haben. Oder auch diese Steinkreise, den wir selber vor 2 Jahren war das, wo wir zusammen da dort waren in Südportugal, der Steinkreis von Évora, der aus 96 Steinen besteht und wo wir das große Glück hatten, dass wir stundenlang in diesem Steinkreis waren und niemand ist gekommen. Und wir konnten da in die Steine hingehen und die Steine spüren und uns mit den Steinen verbinden und mit den Steinen verschmelzen. Also, und da eben auch zu spüren, was ist da alles vielleicht an Wissen auch da. Und bei mir ist so, ich entdecke immer mehr, wie tief meine Verbundenheit zu Steinen ist. Also das ist so was total Schönes, was ich so die letzten Jahre entdecken durfte. Ich bin ja vom Sternzeichen her, bin ich Aszendent Steinbock, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Hinweis drauf. Und ich habe schon so tiefe Erlebnisse in Bezug auf Steinen gehabt, wo ich mir denke, das ist ja unglaublich. Wie kann man Steine als was Lebloses, als was rein Materielles sehen, wo so viel Wissen, so viel Weisheit enthalten ist, die es seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden von Jahren enthalten ist. Da war ich auch, letztes Jahr war das, wo wir in Frankreich unterwegs waren auf unserer Forschungsreise, waren wir auch an einem Dolmen, wo 3 große Steine so aufrecht stehen und oben drüber dann so ein großer Stein liegt und wo man gar nicht genau weiß, wie kommt denn das zustande? Also wie kann doch niemand den Stein da hochheben oder den Stein so ausbalancieren? Da ist eben auch, denke ich, ein großes Wissen vorhanden, wie man so einen Dolmen auch gestalten kann. Und ich bin zu diesem Dolmen hingegangen und konnte erst einmal gar nicht hingehen, weil es mich so im Bann gezogen hat, dieses Energiefeld von den Dolmen. Ich bin so 20, 30 Meter davor, bin ich erst einmal stehen geblieben und habe auch erst einmal so tief Luft holen müssen und ja, so dieses Berührtsein auch verkraften müssen. und bin dann nach und nach, habe ich mich dem Stein auch angenähert und bin dann hingegangen, habe den dann berührt und habe den dann auch umarmt. Und dann ist so ein ganz unglaublich friedliches Bild aufgetaucht von einer zeitlosen Existenz, wo eine große Weite war und ein tiefer Frieden vorhanden war. Also das ist ein Bild, wenn ich an diesen Dolmen denke, da kommt dieses Gefühl immer wieder noch hoch. Also wo ich auch so das Gefühl habe, das ist in mir auch vorhanden. Das ist so ein Element, das mir niemand mehr nehmen kann, wo ich sozusagen eine Kraftquelle habe oder eine Liebesquelle habe oder eine Friedensquelle habe, wo ich mich immer damit verbinden kann. Und das ist natürlich schön, wenn man auf die Art und Weise auch unterwegs ist und sozusagen auf Forschungsreise ist. Und da gibt es natürlich nicht nur Steine oder Steinkreise, gibt es gerade in England, Schottland, Irland gibt es da ja auch ganz bemerkenswerte Sachen. Stonehenge ist das bekannteste. Ein Steinkreis, wo ich schon in den 80er Jahren war, wo der gerade so am Ausgraben war, der ist inzwischen scheinbar in Irland der bekannteste Touristenplatz auch geworden. Es ist Newgrange. Das ist ein Steinkreis, der unter der Erde ist, wo ein Eingang reingeht und dann am Ende dieses Eingangs sind dann 12 Steine im Kreis aufgestellt, 12 so Megalithen oder wie man dazu sagen kann, so richtig große, ausstrahlungskräftige Steine. Und in der Mitte von diesen Steinen ist ein Taufstein oder ein Quellstein oder ein Lichtstein. Und das ist jetzt so, dass dieser Eingang so schräg nach oben geht und einmal im Jahr, wenn die Sonne ihren niedrigsten Stand hat und die Sonne dann eben auch vielleicht gerade mal scheint, dann scheint sie in den Eingang rein und scheint zu diesem Taufstein in der Mitte von diesem Steinkreis. Und da kann man sich ja dann vorstellen, dass dann auch Initiationsrituale stattgefunden haben, wo Menschen vielleicht ins Licht initiiert worden sind oder mit dem Licht wieder verbunden worden sind oder hineingetauft worden sind. Also das ist da ziemlich offensichtlich. Das ist Newgrange in Irland, also ganz ein bemerkenswerter Ort. Aber auch bei uns in Deutschland gibt's Orte, die wir aufsuchen können, die wir entdecken können, von denen wir uns berühren lassen können, wo wir eben in eine ganz andere Art von Sinneswahrnehmung gehen können. Und das ist ja so ein bisschen auch das Thema, wie können wir die Sinne dafür verwenden, um auch wirklich das Glück, das in uns vorhanden ist, zu erleben. Und nicht wie es teilweise in der klassischen Theravada-Tradition ist, also man darf ja keine Sinneserlebnisse haben, weil die Gefahr, dass man da anhaften könnte, ist viel zu groß. Also so vermeidet man eigentlich diese Sinneswelt und macht die dann auch noch schlecht, dass das Essen eben auch nur dafür da ist, um den Körper am Leben zu erhalten, aber dass das nicht schmecken darf. Also in der Art geht man daran, man macht sozusagen die Sinneswelt so ein bisschen schlecht, damit die Gefahr des Anhaftens dadurch minimiert wird. Auch eine Strategie, die man vielleicht verwenden kann, aber ich finde es nicht wirklich hilfreich, weil wenn wir gerade den Weg zum Spüren gehen, den Weg zur inneren Berührtsein gehen, den Weg zur Fülle gehen wollen, dann müssen wir auch das Genießen lernen. Wir müssen auch diese Fülle und diesen Genuss in der Außenwelt auch üben. Und das ist eben auch ein Aspekt, den wir in der Natur auf eine wunderbare Art und Weise üben können, wo man nicht, ich könnte ja anhaften, deswegen werde ich mich für den Baum jetzt da nicht öffnen, oder ich könnte anhaften, deswegen werde ich mir den Sonnenuntergang nicht anschauen, oder ich könnte anhaften, deswegen kriege ich jetzt den Regenbogen da nicht mit, sondern bitte öffnen und euch davon erfüllen lassen und durchdringen lassen und zutiefst informieren lassen sodass dann vielleicht auch so eine Situation immer wieder auch in unserer Erinnerung abrufbar ist, uns immer wieder auch als eine Art Quelle, Kraftquelle, Friedensquelle, Schönheitsquelle auch zur Verfügung stehen kann. Ja, wir werden uns auch noch in Deutschland auch mehr auf die Suche machen. Also auch du hast uns ja da einige Orte im Bayerischen Wald auch schon vermittelt und da werden wir uns sicher auch auf die Suche machen, um auch diese Orte vielleicht auch nochmal neu zu entdecken. Und was mir aufgefallen ist, dass oft diese Orte eine Bezeichnung haben, wo man sich eher so nicht unbedingt hinwagt. Das hat oft mit Teufelsschlucht zu tun oder Höllloch oder irgendwas. Also und da, wenn man solche Worte hört, dann wird man natürlich als Forscher schon sehr hellhörig und weiß, ah, da gibt es was sehr Interessantes zum Entdecken. Das waren ja auch früher Kraftorte und Kultplätze, wo eben die Heiden ihre Rituale auch ausgeführt haben. Und dann wurde es eben, ja, durch die Christianisierung wurden natürlich diese Götzenverehrung oder diese heidnische Einstellung wurden natürlich dann als ein No-Go erklärt und es gab ja dann nur noch diesen einen Gott und dem war zu folgen. Ich möchte das jetzt nicht runtermachen. Jesus ist ein wunderbarer Lehrer und er war bestimmt der Letzte, der das gewollt hätte, dass man da die Natur nicht mit Ehrerbietung begegnet und dass man das schlecht macht und als minderwertig bezeichnet. Er wäre sicher der allerletzte gewesen, der das für gut geheißen hat. Das sind Fehlentwicklungen, die immer, muss man sagen, leider entstehen, wenn ein spiritueller Weg, der von einem großen Meister gelehrt wird, wenn der institutionalisiert wird und dann kommen halt all die Begleiterscheinungen von solchen Instituten, die man dann ja auch gut in allen Bereichen, in allen Religionen beobachten kann. Auch da muss man vielleicht wieder all das wegnehmen, was da drüber gestülpt ist und so, dass das, was eigentlich ursprünglich der Meister mal gemeint hat oder der große Menschheitslehrer gemeint hat, dass das wieder zum Vorschein kommen kann. Jesus hat die Liebe gelehrt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ein wunderbarer Ausspruch, eine wunderbare Anweisung. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch ein Mysterium, dass man irgendwie glaubt, man darf sich selber nicht lieben, obwohl die Anweisung sehr, sehr klar ist. Und solange man sich selber nicht annehmen kann, solange man sich selber nicht lieben kann, solange man sich selber nicht mit Wohlwollen und Großzügigkeit und Toleranz begegnen kann, dann ist es schwer, diese Qualitäten dann auf unsere Umwelt auch auszustrahlen. Bei sich selber fängt alles an. Klar kann es von außen inspiriert werden, aber es muss immer auch im eigenen Herzen Niederschlag finden. Über die Sinne, vielleicht jetzt zum Abschluss, über die Sinne können wir da einen wunderbaren Zugang wieder finden. Auch Steine zu lieben, Bäume zu lieben, Plätze zu lieben, diese tiefe Verbundenheit zu erleben und sich davon berühren lassen.